Einen schönen guten Morgen. Ihr seht schon ein schönes Bild im Hintergrund. Das ist scheinbar, ich habe es gegoogelt, ein Bild von Malta. Ich habe gar nicht geglaubt, dass es so schön ist dort. Wenn ich an Malta denke, dann denke ich in erster Linie an Klassenfahrten, die dorthin gehen, zu Sprachreisen. Fahren immer wieder Schülergruppen dorthin. Unsere Lilia war auch schon mal dort, der Benny war auch schon mal dort. Eine zur Sprachreise, der andere nur so zum Spaß. Wenn wir aber an unseren Paulus denken, ja, mit dem wir ja gerade unterwegs sind in der Apostelgeschichte, ja, dem wird wahrscheinlich was anderes einfallen als Sprachreise. Ja, auch eher nicht so schöne Erinnerungen, vielleicht eher nicht so schöne Erinnerungen. Malta ist nämlich die Insel, auf der dieser Paulus gestrandet ist. Wir haben letzten Sonntag davon gehört, das heißt ihr, ich habe es mal von der Homepage aus angehört. Und ja, Malta ist diese Insel, an die er dann denkt, wo ihm der Schiffbruch einfällt, ja, bei dem er dabei gewesen sind. Da fallen ihm vielleicht auch dieser wilde Sturm ein, der da wahrscheinlich 2 Wochen lang mindestens getobt hat und wie sie da in den Wellen waren und wie es der Fritz letzte Woche so schön gesagt hat, wahrscheinlich nicht sehr viel gegessen haben, das Essen eher rückwärts gegangen ist. Ja, diese schrecklichen Umstände und was da alles passiert ist, war letzte Woche. Heute wird es wieder ein bisschen ruhiger. Und deswegen habe ich diese Predigt auch genannt, die Ruhe nach dem Sturm. Oder diesen Abschnitt halt, die Ruhe nach dem Sturm. Und vielleicht steckt in diesem Titel schon eine erste Ermutigung für dich. Wenn es Lebensstürme gibt, und die gibt es immer wieder, ja, für die Schüler sind es vielleicht manchmal nur die Zeiten der Schularbeiten. Für Erwachsene schauen diese Stürme manchmal ein bisschen anders aus. Wenn es diese Stürme gibt, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass der Sturm wieder vorbeigeht. Und dass es wieder ruhiger wird. So, jetzt aber zu meinem ersten Punkt. Ich habe in diesem Text, also Apostelgeschichte 28, 1 bis 15, habe ich 3 Höhepunkte ausgemacht und der erste Höhepunkt hat damit zu tun. Eine kleine Schlange, wie man sieht. Ich habe mir sagen lassen, ich habe die mitgeben lassen von Hannel und Fritz. Die ist schon ziemlich, ziemlich alt. 40, 30 Jahre vielleicht auch die Schlange, oder? Oder waren es die Boxen, von denen wir geredet haben? Womit hat das zu tun? Ihr werdet es gleich sehen. Wir schauen uns mal den ersten Text an. Hast du weitergeschalten jetzt?
Ja.
Ja, ich glaube, die Batterie ist aus. Wo ist der Beamer? Da. Nein, es geht nicht mehr.
Der Sender ist nicht
dessen drin. Was heißt das? Ah! Der USB-Stick war noch nicht angesteckt. Ja, jetzt geht's wieder. Sehr gut, da muss ich hin. Doch, da. Zum Sender natürlich. Gut, also zurück zum Text. Als wir gerettet waren, schreibt da der Lukas, der war da nämlich auch dabei. Als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß, oder heißt, die Einheimischen erwiesen uns ungewöhnliche Menschenfreundlichkeit. Sie zündeten ein Feuer an und holten uns alle zu sich, weil es zu regnen begann und kalt war. Als Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und auf das Feuer legte, fuhr infolge der Hitze eine Viper heraus und biss sich an der Hand fest. Ja, das kann ich sogar mit der Arschlange auch machen. Ah. Er schüttelte aber das Tier von sich ab ins Feuer und erlitt keinen Schaden. Ja, da könnten wir jetzt sagen, Glück im Unglück, oder? Der Paulus wird gebissen was ein Unglück ist, aber das Glück in dem Unglück ist, dass ja, die Schlange nichts macht, scheinbar nicht schädlich ist. Obwohl im Text rundherum die Einheimischen, die da dabei waren, die haben diese Schlange gesehen. Und die kennen diese Schlange. Und die haben sich gedacht, oh, der Paulus, der wird jetzt bald tot umfallen. Weil die eben so giftig ist. Aber nichts ist passiert. Glück im Unglück. Mir gefällt dieser Spruch eigentlich nicht so gut. Ich glaube, Paulus hat das erlebt, was Jesus vor einiger Zeit gesagt hat, kurz bevor er auf den Himmel aufgefahren ist. Da hat er nämlich gesagt, und er hat dort über die zukünftigen Christen gesprochen, da hat er gesagt, wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Ja, also Glück im Unglück passt nicht so gut. Ich möchte es lieber nennen göttlichen Schutz. Ja, oder göttliche Bewahrung. Gott war dabei, er hat aufgepasst, er hat Dinge zugelassen und andere Dinge verhindert. Wir nennen das Bewahrung. Das war natürlich die größte Bewahrung in diesem Text, in diesen 15 Versen, die wir da gelesen haben. Kleine Hausübung vielleicht für euch, wenn ihr euch das zu Hause nochmal durchlest, findet ihr noch viele, viele, viele andere Bewahrungen nur in diesem kleinen Text oder viele kleine Segnungen, die in diesem Text sind. Und ich glaube, bei uns im Leben ist das auch manchmal so, oder? Wenn mal was Größeres passiert, wie vielleicht mit einer Schlange, dann denken wir drüber nach und können das dann vielleicht einordnen. Hoffentlich sagen wir, es ist Bewahrung und nicht Glück im Unglück. Aber es sind doch auch viele kleine Dinge, die im Leben immer wieder auch gut laufen. Und vielleicht vergessen wir dann, Danke zu sagen. Und das ist so der erste Anstoß heute, den ich da noch habe, oder der zweite eigentlich schon. Ja? Verlernen wir es nicht, dankbar zu sein. Schauen wir auf unser Leben und schauen wir auf diese vielen Bewahrungen, die es da schon gegeben hat. Kleinere und größere. Ich werde im Anschluss an die Predigt heute kurz was anderes machen, wird nur 5 Minuten dauern circa. Überleg schon mal, ob du vielleicht so eine Bewahrung erlebt hast, die du dann vielleicht in einem kleinen oder größeren Kreis auch mit anderen teilen möchtest. Zur Ehre Gottes. Schauen wir weiter. Der nächste Punkt hat damit zu tun. Das ist ein Erste-Hilfe-Packerl. Ich glaube, das ist für alle ganz gut erkennbar. Ja, wenn man unterwegs ist und auf der Straße zum Beispiel und du siehst irgendwo einen Verletzten durch einen Unfall oder so, kannst du damit Erste Hilfe leisten. Womit hat das zu tun? Bei unserem Text. Schauen wir weiter. Der Paulus ist also nicht gestorben. Er hat das auch nicht gebraucht. Der Paulus, der ist quicklebendig. Und der wird auf dieser Insel gemeinsam mit seinen Leuten eingeladen beim quasi Chef der Insel. Der heißt Publius. Ja, dürfte auch ein reicherer Mensch gewesen sein. Und dort waren sie mal 3 Tage. Und der Paulus lernt da so diesen Publius kennen. Und er erfährt dann vielleicht gleich am ersten Tag, dass der Vater von dem Herrn im Bett liegt und krank ist. Na, was glaubt ihr noch, der Paulus? Ich meine, viele von euch kennen den Text vielleicht sowieso ohnehin schon, aber wenn man sich so die letzten 27 Kapitel anschaut von der Apostelgeschichte, wenn da wer krank ist, was passiert da meistens? Irgendeiner geht hin von den Aposteln, betet, legt die Hand auf und von den Berichten, die wir haben, wurden zumindest immer diese Leute auch geheilt. So heißt es hier im Vers 8, Paulus leistet also erste Hilfe sozusagen. Da steht im Vers 8, der Vater des Publius lag gerade mit Fieber und Ruhe im Bett. Paulus ging zu ihm hinein und betete, dann legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. So einfach geht's. Und was folgt darauf? So ähnliche Szenen haben wir auch schon gehabt, Vers 9. Daraufhin kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und wurden geheilt. Ja, das kennen wir in erster Linie von Jesus, aber Paulus macht das ähnlich. Es steht nichts davon in diesem Text, aber mich würde es nicht wundern, wenn das wieder einmal so eine Geburtsstunde war von einer neuen christlichen Gemeinde. Vielleicht hat sie da die Gemeinde auf Malta gegründet oder ist dann daraus hervorgegangen. Weil der Paulus, der hat sicher nicht nur geheilt und gebetet, der hat sicher auch das Evangelium gepredigt. Ja, und wenn wir so, weil wir vorher bei dem Thema waren, ja, so Bewahrungen und so, manchmal passieren blöde Sachen, wo man dann eh wieder bewahrt wird und man fragt sich, ja, wozu überhaupt das Ganze? Darauf bekommt man nicht immer eine Antwort. In diesem Fall könnte die Antwort sein, warum überhaupt dieser lästige Schiffbruch, ja? Warum das alles, warum diese Reiseverzögerung, der Paulus ist ja auf dem Weg nach Rom. Ja, in diesem Fall vielleicht, weil Gott wollte, dass dort eine Gemeinde entsteht. Ich vermute, dass es so gewesen ist. Der Paulus hat es auf jeden Fall wieder geschafft. Ja, und auch das, denke ich, ist kein Zufall. Dieser Vers, den ich vorher schon vorgelesen habe, der hat noch einen zweiten Teil. Da heißt es nämlich, wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Ja, wir haben also wieder einmal da in der Apostelgeschichte einen Text, der mit Gebetserhörung zu tun hat, ja, eine richtig große Gebetserhörung. Eine Geschichte, die mit Heilung zu tun hat, mit Wundern zu tun hat. Und ja, wir stehen dann eigentlich schon wieder, wenn wir ehrlich sind, in dieser Spannung zwischen diesem Anspruch, ja, denen, die gläubig sind, wird das passieren, Schlangen wieder nichts machen, sie werden anderen Händen auflegen und die werden gesund. Das ist der Anspruch, den der Text so ein bisschen gibt, und der Realität. Unsere Realität ist, dass wir ja zwar schon öfter gebetet haben, teilweise viel gebetet haben, auch für Kranke, aber das ist nicht immer so. Ja? Meistens ist es nicht so, dass dann Gebetserhörung in diesem großen Stil passieren. Manchmal allerdings doch. Und für das bin ich umso dankbarer. Ja, wir haben da so eine Spannung. Diese Spannung werden wir wahrscheinlich nie loswerden, das wird wahrscheinlich niemand los. Und manchmal bringt uns das dann vielleicht auch so ein bisschen in das Spannungsfeld zwischen Glaube und Zweifel. Ja, wir sind dann vielleicht auch manchmal verunsichert. Ja, mache ich alles richtig? Bin ich da gut unterwegs oder verstehe ich die Bibel vielleicht falsch? Kann ja auch sein. Diese Spannung ist manchmal unangenehm ein bisschen. Aber ich glaube, sie muss nicht unangenehm sein. Ich denke ja bei dem Wort Spannung, ich habe das auch schon öfter mal fallen lassen, an Elektrizität. Und in der Elektrizität ist es so, dass Spannung ganz wichtig ist. Ohne Spannung gibt es keinen Strom. Ja? Wer das nicht versteht, ich versuche es anders zu erklären. Nimm einen Pfeilbogen. Der Bogen muss auch eine Spannung haben, dass du einen Pfeil wegschießen kannst. Also oft braucht es eine gewisse Spannung, dass du was Gutes daraus machen kannst. Und ich empfinde es, diese Spannung, die tatsächlich existiert, sehe ich positiv. Ich sehe es als spannend. Und ich möchte uns ermutigen, nicht aufzuhören. Ja, ich habe schon öfter darüber gesprochen. Nicht aufzuhören, zu beten. Ja, für Leute zu beten, ihnen das zu sagen, auch wenn man sie vielleicht gerade mal einen Tag kennt. Hey, ich bin gläubig, ich glaube an Gott, ich glaube, der hört Gebete. Darf ich für dich beten? Und wenn du vollkommen crazy bist, kannst du sogar sagen, ich lege dir die Hand auf und bete für dich. Natürlich nicht vollkommen crazy, das wäre eigentlich das Normale. Ja, das dürfen wir, aber uns fehlt es halt ein bisschen an Mut, wenn wir ehrlich sind. Ja, diesen Mut möchte ich uns zusprechen. Dieser Text, glaube ich, möchte uns wieder Mut machen, das zu tun. Und dafür bete ich auch. Ja, und jetzt bin ich beim dritten Punkt für heute, und das ist auch der letzte Punkt. Beim ersten habe ich dann nochmal so als Merkhilfe diese Schlange gehabt, die Bewahrung. Dann jetzt den Paulus mit seiner ersten Hilfe, die er leistet. Fürs dritte habe ich jetzt kein Symbol mitgebracht, aber ich bitte euch mal ganz kurz alle aufzustehen. Jetzt schaut einmal in die Runde, dreht euch um. Ja, schauen wir, ob alle munter ausschauen. So, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Warum? Das dritte, was ich mitgebracht habe, habe ich nicht mitgebracht, sondern ihr habt es mitgebracht, nämlich euch selbst. Das dritte Symbolische seid ihr, die Gemeinde, ja, in der wir zusammenkommen, in der wir Gemeinschaft haben. Was das mit dem Text zu tun hat, werdet ihr gleich sehen. Ich komme zurück. Also der Paulus und seine Freunde, ja, und seine Bewacher, er war ja eigentlich ein Gefangener dort, die waren jetzt 3 Monate auf dieser Insel, über den Winter drüber. Jetzt wird das Meer schön langsam wieder befahrbar. Man muss nicht so Angst haben vor Stürmen. Und schließlich kommen sie ja, auf einen Hafen, aufs italienische Festland, schon in der Nähe von Rom, zwar noch immer 250 Kilometer entfernt, aber es ist doch schon jetzt ziemlich nah, wenn man vergleicht die ganze Distanz, die der Paulus hinter sich gebracht hat. Und da steht jetzt in Vers 14 und 15 folgendes. Und so kamen wir nach Rom. Von dort waren uns die Brüder, die von uns gehört hatten, bis Forum Appii und Tres Taverane entgegengekommen, das ist ca. 70 Kilometer nach Forum, um uns zu begrüßen. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Dieser Satz klingt so unscheinbar. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Ja, es ist schön. Aber es klingt nicht so spektakulär, aber ich habe nochmal ChatGPT gefragt, ob irgendwo in der Paulus eine ähnliche Aussage gemacht wird über den Paulus, dass er Mut fasste und dass er Gott dankte. Und ChatGPT hat gesagt, nein. Wenn es ChatGPT sagt, muss stimmen. Nein. Hier wird es zum ersten Mal so erwähnt, es klingt nicht so besonders, aber es muss doch was Besonderes gewesen sein. Dass der Paulus Mut fasst, also Mut gefasst und dankbar war sicher öfter, aber dass es jetzt hier steht, das ist außergewöhnlich. Und wenn man sich jetzt hineindenkt in den Paulus, wenn man schaut, was er bisher schon so gesagt hat, wenn man den Römerbrief liest, dann versteht man, warum sich da der Paulus anscheinend so besonders gefreut hat, warum er so besonders ermutigt ist. Denn das war ganz einfach seit langer, langer, langer Zeit sein Herzenswunsch, dass er diese Gemeinde in Rom besuchen kann. Er hat sie angeschrieben im Römerbrief und im Römerbrief siehst du schon, wie viel Leidenschaft er für diese Leute hat, die er nicht einmal kennt. Und jetzt kommt er dorthin und die Ersten kommen ihm schon entgegen, ja, 70 Kilometer ihm entgegen. Und er trifft zum ersten Mal diese Leute, diese Gemeinde aus Rom und er freut sie an Haxen aus. Und das ist der Grund, warum ich euch aufstehe, hab lassen. Ihr seid nicht diese Geschwister in Rom, aber ihr seid die Geschwister in Mistelbach. Ja? Und so wie für Paulus das ein Stillen einer Sehnsucht gewesen ist, nach Rom zu kommen, so ist es, so geht es vielleicht auch dem einen oder anderen von uns, wenn er da kommt. Ja? Mir geht es zumindest so. Ich freue mich immer, wenn ich da am Sonntag da bin. und wenn ich dann in so viele verschiedene Gesichter schauen darf. Manche sind schon ewig dabei, ja, wie Hannel und Fritz zum Beispiel, das ist schön. Ja, manche sind so mittellang dabei, da gibt es ein paar Gesichter. Wir freuen uns und es ist eine Ermutigung, euch da zu haben. Wir sind dankbar. Ja, und dann gibt es manche, die sind sogar heute zum ersten Mal dabei. Voll schön, voll cool, dass auch ihr da seid. Grund zum Danken, Grund zum Neumut fassen. Ich fasse das Ganze jetzt nochmal zusammen. Ja, der erste Gedanke liegt eben vielleicht schon, wie gesagt, zu Anfangs in der Überschrift, die Ruhe nach dem Sturm. Im Normalfall kommt nach jedem Sturm wieder eine Ruhephase. Und vielleicht ist das heute für dich eine Ermutigung, die du brauchst. Ja? Manchmal erlebt man auch im Leben einen Schiffbruch oder man ist da, ja, wie hast du gesagt in deiner Predigt, Fritz, verloren auf hoher See, hat das letzte Mal geheißen. Und manchmal fühlt man sich verloren auf hoher See. Ja, manchmal ist einem schlecht aufgrund der Umstände. Normalerweise kommt nach dem Sturm wieder eine Ruhe. Dann hatten wir die Schlange. Ja, sie steht für die Bewahrungen. Große und kleine Bewahrungen, die wir erleben. Grund zum Danken. Ja, und auch wenn es diese Bewahrung in einer schlimmen Situation ist eigentlich, ja, wie ja eigentlich auch diese Strandung auf Malta, kann man sich fragen, wozu? Vielleicht gibt es eine Antwort darauf. Nicht immer, sicher nicht immer. Ja, vielleicht irgendwann checken wir es, aber nicht immer in diesem Leben. Erste Hilfe. Ja, wenn wir Leute kennenlernen. Ja, wenn wir hören, dass jemand krank ist, dass jemand Hilfe braucht, beten für sie. Und zum Abschluss, ja, vergessen wir nicht, dass wir hier echt eine Ermutigung sind für andere. Ja, jeder, der da ist, ist eine Ermutigung für andere. Ja, haben wir auch schon öfter gehört in den letzten Jahren. Seit wir damals auf einer Gemeindefreizeit waren, da ist das erste Mal so richtig mir das bewusst geworden, anderen auch. Und so ist es. So, jetzt glaube ich, haben wir noch 5 Minuten Zeit, oder machen wir von mir aus nur 3 Minuten. Ja? Etwas anders als sonst. Ich weiß, manchen ist das ein bisschen unangenehm, aber wir dürfen uns auch immer gegenseitig immer ein bisschen pushen auch. Ja? Drehen wir uns ein bisschen zusammen, wartet noch nicht jetzt, ein bisschen zusammendrehen und dann können wir nur, wer möchte, niemand muss, ja, kurz überlegen, gibt es etwas, was du sagen möchtest, eine Bewahrung, die du erlebt hast, einfach auch als Dank an Gott und als Ermutigung vielleicht für andere, dass du teilen möchtest. Oder gibt es vielleicht auch, ja, etwas, wo du jetzt eine erste Hilfe brauchst. Vielleicht gibt es jemanden, der jetzt gerade ein Gebet braucht. Ja, wir haben das eh früher öfter so gehabt im Gottesdienst, haben wir gesagt, ja, 2, 3 Leute, ihr könnt kommen, wir beten für euch. Das haben wir jetzt in letzter Zeit einmal wieder nicht mehr gemacht. Vielleicht fangen wir das irgendwann einmal wieder an. Oder so wie jetzt, einfach alle da füreinander können wir beten. Also wenn du zusammen bist in deiner Gruppe, trau dich zu sagen, wenn es irgendwo Gebet braucht. Und irgendwer wird sich finden und der wird dann für dich beten. Und das alles, ja, um der Gemeinschaft willen, die ja auch das letzte Thema war. Gut, ich komme auch dazu.